seiner Sprache auf Hebräisch überhaupt nicht zu sagen gewesen. Ganz im Ernst, die Unterschiede von Person und Natur sind in keiner semitischen Sprache auszuprägen. Beginnen wir mit den Bildern und nehmen wir sie nun so, wie sie gesprochen werden. Ich sagte eben, die ganze Angelegenheit, das Anliegen Jesu verstehen Sie als ein therapeutisches am besten. Und nun erzählt uns Lukas im zweiten Kapitel seines Evangeliums eigentlich genau das. Er schreibt den Mythos der therapeutischen Religion des antiken Griechenlands unter dem Namen des Asklepios so um, dass es zum Evangelium wird. Asklepios ist Ihnen bekannt, wenn Sie zu Ihrem Apotheker gehen, ist da vielleicht das Bild einer Schlange, die sich um einen Stab ringelt. Dies ist das Emblem des Asklepios. Manche Kliniken nennen sich sogar nach ihm. Uns ist nur so viel interessant daran, dass Asklepios das Kind des Gottes des Lichtes und der Nymphe der Dunkelheit und der Helligkeit des Mondes war. Wenn Tag und Nacht Bewusstsein und Unbewusstes miteinander sich verpaaren, dann entsteht daraus eine göttliche Mitte, die allein in sich trägt die Fähigkeit, Krankheiten zu heilen, die aus der Seele entstehen. So erläutere ich jetzt sehr kurz gefasst. Denn als Asklepios zur Welt kam im thessalischen Tricker, fand ihn ein Hirte zwischen einer Ziege und einem Hund. Und ein Lichtstreif vom Himmel war und eine Stimme verkündete, dieser neugeborene Gottessohn werde alle Krankheiten heilen und sogar den Tod besiegen. Sie müssen diese Geschichte im Hintergrund haben oder wiederentdecken, wenn Sie hören, wie Jesus zur Welt kommt. Über den Fluren des Hirtenfeldes von Bethlehem erscheinen Engel, ihre Himmelsstimme. Und was Sie da hören, nicht aus dem Munde der Zeitungsschreiber, der Leitartikelverfasser, der Nachrichtenmoderatoren, der Hofprediger und Verkünder, der Gesetzgeber und der Machthaber, sondern aus dem Munde von Engeln. Ist eine Botschaft, die all das wiedergibt, worauf wir am allermeisten warten. Sie lautet, herrlich ist Gott in der Höhe. Wenn Frieden ist auf Erden bei Menschen, die Gnade glauben können. Laut Legende bei Lukas sind es Hirten, die das vernehmen. Die Frage ist schon gleich, wann lernen wir zu hören auf Engel? Wem glauben wir wirklich? Dem, was von draußen gesagt wird? In den Weihnachtstagen? Dann können Sie sicher sein. Die Predigt wird lauten von der Kanzel, dass wir den Frieden wollen und dass wir damit beginnen am Familientisch, im Frieden untereinander, in der Großzügigkeit auch an die Armen zu denken, in der dritten Welt vor allem und den Flüchtlingen in Syrien und so weiter. Es werden Friedenswünsche ausgetauscht werden, aber im Übrigen wird man uns beibringen, dass der Krieg leider sein muss. Und dass wir Deutsche sogar eine Pflicht haben, uns einzumischen, auch mit militärischen Mitteln. Wir haben Weltverantwortung. Spätestens am 1. Januar wird man uns das beibringen, wie wenn es Weihnachten nie gegeben hätte. Wer kann schon auf Engel sich berufen, sagen Sie selber. Wer hätte die gesehen? Wie wären die beweisbar? Gibt es Tonbandaufnahmen von Engelstimmen? Was es gibt, ist das klare 2 mal 2 ist 4. Und dann gibt es Machtpolitik und Geostrategie und Wirtschaftsinteressen. Und das sind die harten Realitäten. Der ganze Rest ist Augenwischerei, sind Träume, Illusionen, Utopien, Engelsbotschaften. Damit kann man nicht regieren im Deutschen Reichstag. Selbst Helmut Schmidt, ein ehrenwerter Ex-Kanzler, würde dazu sagen, wer Visionen hat, sollte in die Psychiatrie gehen. Damit kann man nun nicht Politik machen. Das steht fest. Wenn es aber so wäre, Wir alle wüssten, dass die Verwaltung der Macht jedem Menschen Unrecht tut, weil sie den Raum, den wir benötigen, um als Individuen zu leben, wegverwaltet, statt zu öffnen. Liebe lässt sich nicht gesetzlich verordnen. Vertrauen und Zuversicht nicht zum Befehl erheben. All das kann nur zwischen Menschen wachsen. Und nur indem es zwischen Menschen wächst, kann so etwas vernehmbar werden wie die Botschaft von Engeln. Frieden auf Erden. Den Menschen die Gnade glauben können. Das wäre das Entscheidende. Jenseits der Sprachelogik, von der wir sprachen, fingen wir an daran zu denken, zu hoffen sogar, es wäre möglich, alle Übelstände im menschlichen Herzen durch Verstehen zu umgreifen, zu läutern, zur Reifung zu bringen. Und wir hätten die Wege, die vom Hirtenfeld in Bethlehem hinüberführen, zur Krippe und Stall, zu den Neugeborenen. Seit Kindertagen hatte ich die Vorstellung, dass der Weg sehr lang sein müsste. Ich weiß nicht, woher das kam. Ich hatte gelernt, dass es schon zur Weihnacht so kalt wäre wie gerade in Berlin. Aber die Hirten müssten doch einen langen Weg gegangen sein. Und dann kamen sie zu der Krippe. Und was hätten sie in all der Zeit mitbekommen? Später, halbwegs erwachsen, habe ich mir vorgestellt, an dem ganzen Weg von der Engelvision hinüber zur Krippe hätten all die Realisten gestanden. Die Herausgeber der Zeitungen und der Nachrichten. Und gesagt, Frieden auf Erden ist ein schönes Ideal, es entspricht ganz und gar der Gesinnungsethik, die wir haben sollten. Jeder will den Frieden, zu unterstellen, er wollte ihn nicht, ist eine arge Verleumdung. Wer hier sagt, sie wollen nicht den Frieden, sondern den Krieg, ist ein Hetzer. Wir alle wollen den Frieden. Aber nur leider ist es so, dass wir für den Frieden erst einmal Krieg führen müssen. Der Friede kommt erst am Ende des richtig zu Ende geführten Kriegs. In Afghanistan waren wir nicht lang genug, deshalb bleiben wir jetzt unabsehbar lang. Wir müssen es zu Ende bringen. In Irak waren wir nicht lang genug, das sehen wir gerade. Hey, wir sind entlassen worden. Wir müssen Kriege anfangen und zu Ende bringen. Und dann kommt das Gute. Leider kommt das Gute auf die Weise nie. Es kommt immer mehr Gewalt, immer mehr Hass, immer mehr Blut, immer mehr Revanche. Wir drehen die Blutmühle immer tiefer ins Gebein der Menschen. Das kommt dabei rum. Vielleicht sagt Mahatma Gandhi, als er sprach, der Friede ist nie das Resultat, er ist der Weg. Wir sagen, wer nicht mit ihm anfängt, kann bei ihm nicht ankommen. Das ist sehr jesuanisch und sehr bethleheminisch. Wie aber werden die Hirten an all den sogenannten Realisten vorbei hinübergehen können, um ein Kind anzubeten als Beginn einer neuen Welt. Wenn ich sagte, die Botschaft ist eine therapeutische, könnten Sie es im Bild des Kindes wie von alleine festmachen. Immer in der Psychotherapie beginnen erwachsene Menschen, sich zu erinnern an all das, was man ihnen gestohlen hat, als sie noch klein und hilflos waren. Wie viele Wünsche gab es da, die sich nicht gehörten, für die kein Geld war, keine Zeit war, Mummenschanz. Aber sie lebten und sie waren nicht falsch und müssten jetzt integriert werden. Man kommt sich lächerlich vor, wenn man sich erinnert an infantile Reste aus der Biografie, aber sie müssen erinnert werden, um sich einzufügen in die jetzige Persönlichkeit. Frauen vor allem beginnen gern zu träumen davon, sie brächten ein Kind zur Welt. Womöglich ein illegitimes, ganz wie in der Weihnachtserzählung. Maria und Josef sind nicht einmal verheiratet. Dann kommt ein Kind zur Welt. Man muss fliehen. Man wird verfolgt. Lebt in der Fremde und muss es bergen, das Neugeborene. Lauter Bilder, die in der Psychotherapie genauso sich bewahrheiten. Und man müsste jetzt mal denken, aller Segen Gottes ruht auf dem Nichtvergehen, auf dem noch Beginnenden. Den wagemutigen, die Hände in die Zukunft streckenden, dem noch nicht abgezweckten, sondern unmittelbaren, dem im Herzen innigen und ganzen und nicht aufgespaltenen, in Sektoren eingeteilten, sondern aus der Herzensmitte selbst gestalteten, wie wir unsere eigenen Hände um ein solches Kind legen, wie um eine flackernde Kerzenflamme mitten im Wind. wäre die Aufgabe der Erziehung, ist die Aufgabe jeder Psychotherapie, sollte sein die Grundlage jeder wahren menschlichen Beziehung. Es ist so einfach, sich umzuschauen und zu erwarten, die anderen sind erwachsen, sind fertig, müssen funktionieren. Sie tun es so selten. Und immer da, wo es Schwierigkeiten gibt, wo Ehen in die Krisen kommen, wo beruflich große Spannungen entstehen, wo Freundschaften zu zerbrechen scheinen, haben sie es zu tun mit diesen alten Resten, die nie wirklich integriert wurden. Bedürfnissen, die man einfach verleugnen musste, um erwachsen zu sein, um fertig zu werden, um stromlinienförmig geschliffen, sich zurückzumelden. Was wurde da alles weggefräst? Und unter welchen Schmerzen? Und wie ließe es sich zurückbeleben? Das wären die Augen eines Kindes, das wir einmal waren und das uns jetzt fragt, was aus uns geworden ist. Und in diesem Gegenüber beginnt alles, was wir Weihnachten nennen. Darauf, auf der Form eines wahren Menschseins, das sich riskiert im Raum des Vertrauens statt der Angst, beginnt ein neuer Morgen. Erhebt sich die Sonne über einer Welt, die anders ist, als sie je war. So fing es an. Dann ist das Bild, dass Jesus das Kind einer Jungfrau sei, etwas, das im christlichen Dogma ganz deutlich gesetzt wurde. Und an dieser Stelle muss ich darauf hinweisen, dass wir alle Bilder in der Bibel falsch interpretieren, wenn wir aus ihnen objektive Fakten stilisieren wollen, biologische Tatsachen ableiten, historische Tatsächlichkeiten rekonstruieren wollen. Die jungfräuliche Geburt ist ein wunderbares Symbol. Aber wenn wir es als objektive Tatsache interpretieren müssen, laut Kirchendogma, wird daraus Unverstand. Könnte es nicht sein, dass alles, was in uns leben möchte, nicht aus dem Willen hervorgebracht wird, bildlich gesprochen nicht aus dem Willen des Mannes entsteht, sondern ganz aus innen, als ein reines Wunder, etwas, das wir so nie geahnt haben und das uns überrascht in allem, was nun heranreift, dann verstehen wir das Bild. Wir müssen jetzt noch ein Stück weiter sagen. Im Hintergrund der Erzählung, die Lukas bietet, Matthäus bietet, in den Weihnachtsgeschichten, die wir am 24., 25. Dezember in den Kirchen lesen, steht ein viel älteres und größeres, und wenn wir es nur beginnen zuzugeben, ein Riesenprogramm für uns selber. Wenn ich eben sagte, es ist laut Kirchendogma Jesus zur Welt gekommen, indem er die göttliche Natur und die menschliche Natur in seiner Person geeint hat, klingt das so, dass es einen logischen Widerspruch ergibt, nicht so zu verstehen ist. Aber Sie in Berlin sind so glücklich, dass Sie auf der Museumsinsel eine Menge von altägyptischen Ausstellungsobjekten sehen können, um sich einführen zu lassen in die Bildersprache des frühen Christentums. Und wenn Sie eines Tages mal einen Abstecher machen und kämen sogar nach München, fänden Sie im dortigen ägyptischen Museum eine Doppelstatue, die uns erläutern kann, was die gesamte Christologie in kirchlicher Lehrtradition seit 2000 Jahren den Gläubigen unter Häresieverwurf im Fall der Abweichung zur Vorschrift macht. Diese Statue stammt aus dem Ende des 3. Jahrtausends vor Christus. Und sie ist gewidmet dem Pharao Ninibuserra. Ihm gehört die Macht der Sonne, müsste man das frei übersetzen. Es sind zwei Statuen. Sie sehen den gleichen Pharao, einmal jugendlich, straff in seinem Körper, zeitenthoben, seine göttliche Erscheinungsweise. Denselben Pharao, alt geworden, menschlich, im Unterschied. Und beides ist der gleiche Pharao. Man wollte damit sagen, wer Ägypten regiert als König, als das große Haus, als Pharao, trägt in sich die Repräsentation des Göttlichen. Er ist, was Sie alle kennen, in dem Namen des Tutanchamun, das lebende Bild des Gottes Amun oder Re. oder Atem, die Sonnenscheibe und der Wind. Das lebende Bild. Denn als König repräsentiert er den Himmel und die himmlische Macht. Er bleibt ein Mensch, aber gleichzeitig ist er der Repräsentant des Göttlichen. So dachten die alten Ägypter in ihrer Königsideologie oder Theologie. Am Tage also, da der Pharao den Thron bestieg, datierte man das Ereignis einfach rückwärts. Und dann war klar, ein Repräsentant des Göttlichen kann nicht hervorgehen aus einer einfachen Ehe zwischen Mann und Frau. Das wäre wie bei uns selber. Er muss sein, als Gottes Sohn, von Gott selber gezeugt sein. Also erzählt man, wie der Gott Amun-Re zu der Königsgemahlin kommt und auf diese Weise die Geburt des Pharao vorbereitet. Ein komplizierter Vorgang, der aber in der Sendung des Engel Gabriel zum Beispiel zu der Jungfrau Maria in Nazareth eine unmittelbare Parallele hat. Zweierlei liegt da drin, eins für uns selber und eines kollektiv. Wenn das stimmt, was man mythisch mal vom Pharao sagte, müssten wir dieses alte Bild durch die Botschaft Jesu selber filtern. Man nimmt es, vermittelt durch die Königspsalmen der alten Israeliten, betrachtet damit die Gestalt Jesu als eines Königs, der von Gott kommt, und hat zwei Botschaften. Die eine lautet, versuch doch einmal selber, dich so zu sehen, dass du versöhnt wärst mit Gott, wie Jesus es vorgelebt hat. Dann hättest du die einfache Antwort. Man fragt mich, wer ich selber bin. Und natürlich könnte ich sagen, ich bin das Kind von Vater und Mutter. Das ist biologisch völlig korrekt, die Gene und alles, was dazugehört, so sind sie entstanden. Hinzu kommt die Erziehung, das soziale Milieu, all die Faktoren, die mich geformt haben als Person. Und dennoch weiß jeder, dass das alles nicht genügt. Es definiert uns als Objekt. Zusammengeleimt aus einem Konglomerat von Wissenschaftsdisziplinen, die zu einer eigenen faktoriellen Summe führen. Wir wären nichts weiter als das Ergebnis von Kausalprozessen. Wer wir aber selber sind, lässt sich auf die Art nie finden. Da bräuchten wir die Vision einer Autonomie, einer absoluten Kompetenz für unser Leben. Auch das sagt man in der Psychotherapie manchmal in manchen Kursen. Be your own chairman. Seien Sie Ihr eigener Vorgesetzter. Lassen Sie niemanden als König, als Souverän über sich selber entscheiden. Sie sind der Souverän. Sie haben Verantwortung für Ihr Leben. Sie rühren mit Ihrer Stirn an den Himmel. Auf Sie kommt es an in Ihrer persönlichen Identität. Niemand von außen hat das Recht, Sie zu bestimmen. Sie sind geworden durch all die Kausalprozesse, aber wer Sie selber sind, das muss sich entscheiden im Absoluten zwischen Ihnen und dem Himmel. So dachte Jesus und so wird es plötzlich in dem Bild des Sohnes Gottes zum existenziellen Vorbild eines jeden, der danach versucht, sich zu halten. Sind die Einzelnen in dieser Weise frei, müssten wir die Geburt des Gottessohnes in Nazareth auf altägyptischem Hintergrund verstehen als eine Kampfansage, als all diejenigen Mächte, die versuchen, über die Angst, die sie erzeugen, in den Seelen des Menschen ihre eigene Dominanz zu beanspruchen und zu erhalten. Alles, was wir Macht nennen, basiert im Grunde in der Unterordnung der Einzelnen unter der Obrigkeit, unter der Schaffung des Gefälles von Gehorsam, von oben nach unten. Und der König vor allem in der Absolutstellung der antiken Königsideologie als eines Gottessohnes verurteilt alle anderen zu einem Verlachen und Sklavendasein im Status des Gehorsams. Das ist die erste Bürgerpflicht, sich anzupassen an die Befehle von oben. Jeder weiß, wie falsch das sein kann. Vielleicht wir in Deutschland mehr als jedes andere Volk in der Welt. 12 Jahre haben wenigstens genügen können, uns das beizubringen. Befehl ist Befehl. Das ist eine unmenschliche Ausrede. Im Militär heute immer noch üblich. Man lernt gehorsam, die Augen geradeaus, links schwenkt, Marsch! Setzen Order! Das heißt, es wird nicht diskutiert, es wird ausgeführt, prompt und jetzt! Und das alles ist erkennbar so unmenschlich, Eine derartige Deformation des Humanen, dass man nur entsetzt dagegen protestieren kann. Die Behutsamkeit, mit der man das Kerzenlicht im Flackern des Winds eines einzelnen Lebens beschützen und umhüllen möchte. Wem setzen wir das aus? Mit dem Kadavergehorsam, der fähig wird, Menschen zu töten auf Befehl. Aber es ist ganz normal. Und immer steht dahinter die objektive Vernunft, die staatliche Gesetzgebung. Wer sie bezweifelt, ist sehr gefährdet. Richtet sich gegen Verfassungsorgane wie die Bundeswehr vielleicht. Lebt revolutionär. Und jetzt sind sie plötzlich dabei zu verstehen, dass das kleine harmlose Fest mit den Drehmühlen auf dem Weihnachtsmarkt die ganze Welt, die uns normal vorkommt, auf den Kopf stellt. Und dass wir von Jesus reden als dem König, dem Messias, dem Gottessohn, im Sinn der alten Ägypter, um das alles um 180 Grad zu widerlegen. Wenn Sie sagen, Jesus ist für mich ein König, dann müssen Sie sagen, ich glaube an alles, nur nicht an das, was uns für normal verkauft wird. Das Gewalt, das Krieg, das alles, was wir machen, Ausbeutung, Durchsetzung von Kapitalinteressen, ganz selbstverständlich unser Recht wäre. Ich glaube das nicht. Ich glaube nicht daran, dass die erste Welt das Recht hat, die dritte Welt so zu vergewaltigen, wie sie das tut. Ich glaube nicht, dass die Reichen ein Recht hätten, die Armen immer weiter unter die Füße zu treten. Es kann nicht stimmen, dass die Guten ein Recht hätten, die sogenannten Bösen von sich wegzusperren. Es ist nicht menschlich. Wenn Sie wollen, dass Sie Jesus als König verehren, wissen Sie, dass er überhaupt kein König sein wollte. Er mochte einem jeden und wäre es der ärmste Sklave im römischen Imperium, die Krone seines Selbstbewusstseins und seiner Autonomie aufsetzen. Der Mann aus Nazareth ändert all die Begriffe, die wir auf dem alten Orient übernommen haben, um sie auf ihn zu legen. Dann allerdings müssen wir nur noch ein Stück ins Weitere sehen, wie sich bei Jesus entwickelt. Man verehrt ihn als Messias, man vermutet sogar, er brächte Israel in die Position der Weissagungen der Propheten. Und was macht er daraus? Einzug in Jerusalem. Er zitiert ein Wort aus dem Propheten Sacharja in Kapitel 9. Man weiß nicht genau, wie das je in die Bibel gekommen ist, aber es ist ein erstaunlicher Satz von Unbekannt, um sich bekannt zu machen für alle. Wenn der Messias kommt, steht er sinngemäß, wird er als erstes die Streitwagen verbrennen und die Bogen zerbrechen. Er wird einseitig abrüsten. Und das hat eine Schockwelle im Positiven, auch die Nachbarstaaten fühlen sich nicht mehr bedroht, auch sie werden abrüsten und so beginnt der Frieden. Nicht durch das Diktat der Macht, nicht wir sind die Sieger des Kalten Krieges, nicht wir haben die höchsten Militärausgaben, sondern wir rüsten ab und wir kümmern uns um die Not der Menschen. Nur ein kleines Formo, wir kümmern uns um die Not der Menschen in Weltverantwortung, das heißt wir müssen Waffen schicken zu den Kurden. Gestern stand das in der Zeitung, die UNO hat kein Geld mehr für die syrischen Flüchtlinge. Amerika zahlt nicht für die UNO, die Deutschen auch nicht, sie hat kein Geld mehr. Für Waffen immer, für die Hilfe für Leidende, in Millionen, nie. Dies zu ändern wäre der Sinn, Jesus zu verehren als wahren König. Er wollte nicht herrschen. Er fand die erste Verfremdung alles Menschlichen im Machtwillen gelegen, der nur hochkompensiert, was aus Minderwertigkeitsgefühlen und Ängsten Menschen auf die Bäume treibt und die hohen Spitzen da oben besetzen lässt. Wäre es doch mal möglich, man ginge einfach über die Welt. Schon Lao Tse konnte sagen, wenn du stets auf 10 Spitzen gehen willst, kannst du niemals sicher schreiten. Aber wann lernt man uns einmal, es genug sein zu lassen, über diese Erde menschlich zu gehen? Das wäre die Wohltat des Jesus aus Nazareth. Nicht König sein. Deshalb ist er groß. Und der ganze Begriff dessen, was wir als ehrwürdig zu betrachten hätten, gelte ins Gegenteil gekehrt. Groß sind nicht diejenigen, die mit Macht und militärischen Mitteln da oben stehen, sondern die von unten her. helfen der Not derer, die nicht weiter wissen, ins Dasein Wege zur Rückkehr zu schenken. Entscheidend wird jetzt einen Moment lang, dass wir uns fragen an dieser Stelle, was eigentlich in christlichem Sinne Glauben heißt. Der Titel des Vortrags heute Abend hieß ja Wendepunkte und Sie merken, dass die ganze Zeit wir dabei sind, Umkehrungen zu schaffen. Aber wir sollten es an dieser Stelle einmal auf den Begriff bringen. Was nennen wir Glauben? Beigebracht werden wird man Ihnen haben, Glauben bedeutet im kirchlichen Sinne, eine Reihe von Inhalten auf die Schnur zu bringen zum Hersagen. Sie sind Christ, wenn Sie bekennen, dass Jesus die zweite Person der dreifaltigen Gottheit war und in seiner eigenen Person, die göttlich war, die menschliche und die göttliche Person geeint hat, die hypostatische Union, wie Sie es nun nennen mögen. Selbst über die Personen in der Gottheit können Sie sehr komplizierte Theorien aufstellen. Denn eigentlich sollte eine Person etwas Absolutes sein, aber wenn es drei absolute Personen in der Gottheit gäbe, gäbe es drei Götter, das kann nicht sein. Also muss man sagen, die Person in der Gottheit ist das Relative, aber das darf auch wieder nicht gelten, denn wenn die Person in der Gottheit nur das Relative wäre, wäre zwar Gott einer, aber die Person nur die Erscheinungsweisen des Göttlichen. Alles falsch. Also muss man sagen, die Person des Göttlichen ist eine subsistierende Relation. Das ist keine Substanz, aber sie subsistiert und sie ist eine Relation, aber sie ist nicht relativ. Alle Begriffe müssen das Gegenteil von dem sagen, was sie den Worten nach sagen. Auch der Sohn wird jetzt gezeugt, aber es gibt keine Mutter, die ihn gebären würde, sondern wie Zeus Athene gebiert, einfach aus sich selber entsteht der Sohn jetzt. Man kommt an keinem Wort in dieser Sprache noch zu irgendeine Erklärung. Wenn Glauben dies bedeutet, dann ist es im Wesentlichen das Nachsprechen von Lehrformen, die man in Auftrag gibt. Und das müssten wir nun kirchengeschichtlich festmachen. Begonnen, entschieden hat das im Jahre 325 auf dem Konzil von Nicea, als Kaiser Konstantin zur Reichseinheit, ein Riesenimperium zwischen West- und Ostrom, eine einzige religiöse Ideologie brauchte. Und dazu brauchte es ein einiges Bekenntnis und nicht dauernde Streitereien. Also wurde verfügt, woran man zu glauben hat als römischer Staatsbürger. Seitdem beginnt das kirchliche Dogma. Die ständige Gewaltausübung gegen Andersdenkende. Und man nimmt den Menschen das weg, was Jesus ihnen geschenkt hat, die Unmittelbarkeit ihrer persönlichen Erfahrung, die Güte und die Toleranz im Umgang miteinander. Immer schiebt sich jetzt zwischen Mensch und Mensch das Dogma. Der gelehrte Kircheninhalt, das Gegenteil von dem, was Jesus wollte. Und wir können es noch stärker sagen. Was Sie bisher miterlebt haben, ist, dass man die Person Jesu, um sie richtig zu verstehen, deutet mit überkommenen Bildern der Religionshistorie. Mit den Mythen zum Beispiel des Asklepios, mit den Mythen der Pharaonen, mit einer Fülle von Bildern, die in dem Symbolismus der Religionsgeschichte der Antike aufbehalten sind. Und ich habe auch ständig angedeutet, diese Bilder sind nicht wurzellos. Sie lassen sich an jeder Stelle verbinden mit menschlichen Erfahrungen. All diese Bilder leben in uns selber, sind traumnah, einfühlbar, dichterisch. Auf dieser Ebene der Bilder, der Dichtung, des Traums gäbe es niemals religiöse Intoleranz, Rechthaberei, Kampf gegeneinander. Es gäbe ein Wissen, dass alle Bilder nötig sind, um vollständig sich zu ergänzen. Wir können noch genauer sagen, die Mythen denken in ihrem Bilderreichtum aspekthaft. Ein Bild und ein Bild widerspricht sich niemals, sondern sie komplettieren sich beide und verlangen noch viel mehr Bilder, um die ganze Wirklichkeit einigermaßen abzubilden. Das Dogma denkt perspektivisch, logisch, streng. Und wir können noch genauer sagen, aus den Bildern, mit denen die frühe Kirche die Person Jesu im Erbe der Religionsgeschichte der Antike und den Überlieferungen der menschlichen Seele zu deuten versucht, macht das Kirchendogma die Selbstoffenbarung Gottes in seinem Wesen. Etwas, das objektiv von Gott her selber gesagt wurde und deswegen nur mit den Mitteln rationaler Metaphysik ins Dogma zu kleiden ist. Wir haben es nicht länger zu tun mit den subjektiven Versuchen, uns selber im Erbe des Vertrauens, das Jesus uns geschenkt hat, zu verstehen. Wir müssen jetzt der Aufgabe folgen, dass wir Gott verstehen in den Rätseln seiner Selbstmitteilung, in denen er seinen Sohn Jesus Christus in die Welt gesandt hat. Jetzt haben wir ein christologisches, ein theologisches, ein ekklesiologisches Problem. Wir haben eigentlich nur noch Probleme. Solcher Art, dass wir als ungebildete Laien gar nicht kompetent sind, dann noch heranzurühren. Wir können nur die Ohren spitzen, was auf den hohen Mauern der kirchlichen Kathedralen uns als Glaubensauftrag in die Ohren gesagt wird. Und wenn wir das weitergeben, sind wir in Ordnung. Wenn wir daran Zweifel haben, sündigen wir schwer und schließen uns vom Heile aus. Natürlich kann es so nicht gehen, aber in welcher Weise es so geht, lässt sich festmachen. Eigentlich sollte der Raum der Kirche geboren werden im Sinne Jesu als eine Stätte, in der man Menschen zulässt, jenseits der Frage von dem, was sie können, was sie sind und was sie haben. Eigentlich basiert alle Moral auf dem Prinzip, dass wir bestimmte Voraussetzungen mitbringen, Fertigkeiten haben, an die man appellieren kann, um sie dann abrufbar zu halten. Eine Erlösungsreligion wie das Christentum geht davon aus, dass wir gar nichts sind, gar nichts haben, armselig, ganz buchstäblich uns finden. Und das lehrt uns eine Güte des Mitleids, die allumfassend ist. Es gibt keinen Grund mehr, irgendjemanden auszustoßen. Und jetzt stehen wir bei dem Problem, wie auf dieser Basis Gemeinsamkeit sich bildet. Alle Gruppenpsychologie wird uns erläutern, dass menschliche Gruppen zusammenkommen mindestens aus zwei Gründen. Das eine ist, es muss ein Überlebensinteresse geben, an dieser Gruppe selber teilzuhaben. Also, dass der Führer der Gruppe die Aufgabe hat, einen gemeinsamen Gegner und eine gemeinsame Aufgabe zu formulieren. Das ist bis heute so. Als Sarkozy zum Beispiel schwankte in seiner Macht in Frankreich, fing er an, Libyen zu bombardieren. Und plötzlich war er sehr beliebt in Frankreich. Als Bush, der Jüngere, nicht weiter wusste, wie er regieren soll, fiel ihm ein, dass man Afghanistan auf jeden Fall als Revanche für 9/11 braucht und dann den Einmarsch in Irak. Das alles lag längst im Schreibtisch, aber große Führer brauchen große Aufgaben, also große Feinde. Weltweit am liebsten, dann hört der Krieg nie auf. So funktioniert Gruppenpsychologie bis heute. Auch der Chef der einen Firma muss den Gegner in der anderen Firma definieren, damit die Gruppe zusammenhält im Überlebenskampf. Alle Gruppen basieren deswegen auf Angst und Mangel. Jean-Paul Sartre konnte sogar sagen, sie mechanisieren all ihre Mitglieder, indem sie sie in serielle Mühlen verteilen. Am allerbesten, die Funktionen werden so automatisiert, dass sie als Person gar nichts mehr bedeuten, aber im Funktionsbetrieb die Rädchen des Gesamten darstellen. Dann ist das System perfekt. So ist es überall. Und die zweite Bedingung noch, es muss den Vorteil haben, dass sie in dieser Gruppe besser aufgehoben sind als in jeder anderen. Religiös gesprochen lohnt es sich, einer bestimmten Kirche zuzugehören, weil sie vor Gott richtiger ist als die andere Gruppe. Ganz klar, wenn sie katholisch sind, haben sie einen unendlichen Vorteil, in dem Gott sie davor bewahrt hat, nicht Protestant zu sein. Oder umgekehrt, sie sind Gott sei Dank Protestant und glauben nicht wie da die Papisten. Ganz sicher als Christen sind sie in einem unendlichen Vorteil gegenüber den Muslimen und auch den Juden, selbst wenn Jesus einer war. Das können wir vergessen, weil er ja der Sohn Gottes war. Was tut es dann noch, dass er ein Jude war? Und wir die Christen glauben es und die Juden nicht. Sagen sie selber. Und von den Hindus und den Buddhisten und wie sie noch heißen, Indianerreligionen wollen wir gar nicht reden. Wir sind die Besten, weil wir dieser Gruppe zugehören. Es kann die Botschaft Jesu zur Vermenschlichung aller Menschen nicht in dieser Kleinkariertheit der Gruppenprozesse verschlissen werden. Sie darf es nicht, oder wir würden, weil wir Kirche sind, die Sache Jesu leugnen. Das sind Vorwürfe, die sich erhalten haben vom zweiten nachchristlichen Jahrhundert über John Wycliffe, 14. Jahrhundert, Jan Hus, 15. Jahrhundert, Luther, 16. Jahrhundert. Das hört nicht auf. Und an all diesen Vorwürfen und inneren Spannungen ist unendlich viel richtig. Wie aber, wenn wir einmal dächten im Sinne Jesu, kann eine Gemeinsamkeit nur zustande kommen, indem sie niemanden ausschließt. Und die Frage ist jetzt nicht mehr, woran glaubst du im Sinne des Dogmas, sondern was bist du für ein Mensch? Wie gehst du um mit anderen Menschen? Wie integriert bist du in deiner Person? Wie viel Humanität strahlst du aus? Wie viel Mitleid wohnt in dir? Wie viel Güte liegt in deinen Augen und in deinen Händen? Das ist, was menschlich relevant ist. Und das entscheidet, wie Gott zu dir und du zu Gott stehst. Und so Gott ist Jesus. Dann wäre Kirche etwas, das sich aus der Unendlichkeit des Geschenks definiert. Wir haben gar nichts getan, aber wir dürfen sein. Wenn wir das einander vermitteln, werden wir die Gemeinschaft jenseits aller Angst, aller Konkurrenzkämpfe, aller Mangelüberwindung einfach im Vertrauen wechselseitig untereinander, wie Jesus sie wollte. Wir können dafür ein kleines Experiment machen. Sie schauen auf das sogenannte Sakrament, in dem das Christentum sich selber darstellt. Das Abendmahl bei den Protestanten, die Eucharistie bei den Katholiken. Und schon sehen Sie, wie zwischen den Konfessionen die Sache Jesu bis ins Aberwitz hier zerspalten wird. Ein Hauptproblem, weswegen die reformatorischen Kirchen und die Katholiken nicht zusammenkommen, liegt darin, dass, um katholisch zu sein, man den Glauben objektiv bestimmen muss. Das war all die Zeit so. Wir müssen objektiv von Gottes Wesen reden durch die Metaphysik. Wir müssen objektiv von den Geschehnissen im Neuen Testament reden als historischen Fakten. Wir müssen die Mythen historisieren und faktisch nehmen, damit sie wahr bleiben. Alles objektiv. Und genauso jetzt müssen wir objektiv die Vermittlung der Gnade in der Kirche begreifen, wenn wir katholisch sind. Das führt zu dem Sonderbaren, dass wir ein Priestertum haben, das wesentlich im Amt besteht, nicht in der Person. Die Person kann sein, wie sie will. Wenn ein Priester am Altar die richtigen Worte spricht, setzt er Christus lebendig unter den Gestalten von Brot und Wein gegenwärtig. Und das kann er nur vermöge seiner Amtsgnade. Er kann persönlich ein schwerer Sünder sein, er kann machen, was er will. Durch die Amtsgnade hat er die Vollmacht dazu. Nebenbei, für diese Streitigkeiten wurde Jan Hus im Jahre 1415 auf dem Konzil in Konstanz bei lebendigem Leibe verbrannt. Weil er sagte, es ist doch nicht möglich, von Gott her die Gnade, die Güte unter Menschen zu vermitteln, wenn man nicht selber ein richtiger Mensch ist. Mit welchen Zeichen will man denn das? Mit welcher Amtsanmaßung will man das? Mit welcher Hybris? Bloß weil er einen Hut auf hat und ein feierliches Kleid, soll er jetzt Dinge tun, die er sonst nicht könnte, die er aber widerlegt, weil er ein Scheusal ist vom Papst und Bischof. So ging das in der Bethlehemskirche im Jahre 1410. Und die böhmische Bevölkerung auf Tschechisch folgte dem. Und recht natürlich fand Martin Luther, hat Janus und Jean Wycliffe. Die Protestanten glauben nie und nimmer, dass man mit einem fertigen Amt etwas Wesentliches ausrichtet. Was wesentlich ist vor Gott, geschieht von Person zu Person. Also, dass das Abendmahl nicht von Gott her objektiv in Brot und Wein etwas gegenwärtig setzt. Es müsste der Vermenschlichung der Gemeinde dienen. Dann gelte, was Jesus sagt, wo zwei oder drei in meinem Namen beisammen sind, da bin ich gegenwärtig unter ihnen. Und wenn wir so leben, setzten uns zusammen, dass es gilt, hätten wir verstanden, was Jesus wollte. Nehmen Sie die äußerste Herausforderung, wenn Jesus Menschen einlud, mal zu feiern mit ihm, dann vor allem adressiert an diejenigen, die überhaupt nicht glauben konnten, dass sie in der Nähe eines Propheten je geduldet würden, eines frommen Mannes. Da standen die hohen Priester und die Schriftgelehrten und brachten ihnen bei, diese Gebote habt ihr nicht gehalten, ihr gehört nicht zu den Ordentlichen, ihr dürft euch nicht blicken lassen im Tempel, ihr habt mit Gott gar nichts zu tun. Gott als erstes wird euch verurteilen, weil ihr böse seid. Und hier steht es im Gesetz. Es war Jesus, der sagte, kein Mensch sündigt freiwillig, tut das Böse von sich her, nur aus Vergnügen. Was ist passiert? Sicher, dass er nicht glauben konnte, dass man ihn so mögen könnte, wie er es nötig hätte. Und das wollen wir jetzt zeigen. Wir laden gerade Sie ein, weil Sie es nie haben glauben können, und zwar gratis. Sie sollen merken, dass Sie erwünscht sind bei Gott. Einladung an die Sünde. Huren. Heute würden wir sagen, Ehebrecher. Hatten wir die Tage noch. Ein Mann lebt in einer zweiten Heirat. Schon wird er gefeuert von der katholischen Dienststelle. Die Scheidung gibt es nun gar nicht und zweite Heirat sowieso nicht. Dass man solche Leute einladen könnte, indem man ihre Wege mitgeht und reintegriert, wäre das Bemühen Jesu. So lud er ein. Aus der Einladung an alle Bedürftigen ist geworden die ständige Ausgrenzung der Wissenden und Rechthaber, wechselseitig. Und die endlose Spaltung und Fraktionierung des Menschlichen in der Seele. Wir könnten sagen, zwischen Katholiken und Protestanten kann es eigentlich erst zur Einheit kommen, wenn wir begreifen, dass Bewusstsein und Unbewusstes, dass Person und Symbol eine Einheit bilden müssen in unserer eigenen Seele. Das geht nicht äußerlich, indem man uns Beamte vorsetzt, das geht nur innerlich, indem wir Heiliges in unsere Erlebniswelt hineinbringen. Dann brauchen wir Zeichen, die es vermitteln. Aber es lässt sich nicht durch Kirchenstatuten herbeihexen. Es ist an jeder Stelle der christlichen Theologie ein Wendepunkt gegeben, in dem wir die Objektivität in ihrer Scheinsicherheit zurückführen auf die subjektive Evidenz unseres wirklichen Lebens. Paradoxerweise könnten wir dabei seit über 1300 Jahren eine Religion, die sich auf die Bibel und die Botschaft Jesu bezieht, als reformatorisches Programm begreifen. Das sind die Muslime. Ich entsinne mich einer wunderbaren Erfahrung in der Türkei, ungefähr um 1964 war das, über 50 Jahre her. Als ich in Mersin, in der Gegend in Ostanatolien, ein Autohändler fand, der mich beim Krempen auflas. Der Mann stieg aus, betete zu den rechten Stunden nach Mekka gewandt aus dem Koran. Er hatte Religionswissenschaft in London studiert, sprach dreimal besser Englisch als ich, aber wir diskutierten einen Tag und eine Nacht lang buchstäblich über Gott und die Welt. Was er mich gelehrt hat, habe ich nie vergessen, denn meine Fragen waren so dumm wie die meisten, wenn sie Muslime treffen. Der Dschihad. Schon vor 50 Jahren war das meine Frage. Im Topkapi-Serai-Museum in Istanbul habe ich doch gesehen, das Schwert Mohammeds. Und er sagte, der Dschihad ist das Engagement für ein richtiges Leben. Das meinte Mohammed. Und dann begann er zu erläutern. Er sagte, was ihr Christen glaubt, sind lauter Bilder. Solche im Übrigen, die hier in Kleinasien, in der Türkei entstanden sind. Am nächsten Tag fuhr er mit mir nach Karatepe, um mir die Stelen der Hethiter zu zeigen. Die große Göttin, die jungfräulich gebiert, da konnte man sie sehen, die hethitische Maria, 1500 vor Christus, länger als Troja existiert hat. Karatepe ja 7. Jahrhundert, aber die mythische Tradition viel älter als die antiken Griechen. Er also sagte, die Religionen unterscheiden sich in ihren Bildern. Alle Bilder sind kostbar, denn wir Menschen können sogar die Sonne nur sehen in den Strahlungen, die sich brechen in unseren Augen und in den Verarbeitungsformen unseres Gehirns. Wir sehen nie etwas absolut und objektiv, nur in Bildern. Deswegen habt ihr recht, wenn ihr Bilder gebraucht, um Allah zu verstehen und Jesus zu interpretieren. Aber es sind Bilder, die kommen aus der Religionsgeschichte der Griechen, der Hethiter, der antiken Welt. Und dann hat Mohammed gesagt, alle diese Bilder sind nicht Gott selber. Das dürfen wir nicht vergessen. Allah hat 1000 Namen und kein einziger bezeichnet ihn ganz, deshalb brauchen wir alle Namen. Eure Dogmen, eure Bilder sind Teile der 1000 Namen Allahs. Aber Allah selber ist unendlich viel größer als alle Bilder. Das hat Mohammed gesagt. Und wenn wir das hätten, gäbe es zwischen den Religionen gar keine Unterschiede, denn alle glauben im Grunde an das Gleiche. Wenn man es bezieht auf die menschliche Erfahrung, dann suchen alle nach Liebe, so wie sie suchen nach Wasser und Brot. Suchen alle nach Verstehen. so wie sie suchen nach Wärme und Licht. So sprach Mohammed und wollte euch eigentlich die Bibel zurückgeben. Ich habe nie aufgehört zu denken, dass dieser Mann recht hatte. Nur, dass wir seit 1300 Jahren das Reformangebot zwischen den Religionen verweigern. Es wäre das Nämliche, uns mit den Juden zusammenzutun, buchstäblich um Jesus zu verstehen. Bleibt noch der große Raum der Zuversicht, der im Judentum sehr schwach ist, im Islam aber sehr stark und in der Botschaft Jesu unerlässlich. Das ist der Gedanke, dass selbst im Tode Gott uns nicht aus seinen Händen geben wird. Welch eine Zuversicht hätten wir, wenn es dunkel wird, in der Kürze der wenigen Jahre unserer irdischen Existenz. Wenn wir sie betrachten, wird Angst uns überkommen und wir werden versuchen, das Wenige, das wir besitzen, zu umklammern wie ein Ertrinkender die Planke eines untergegangenen Schiffes. Wir werden kämpfen um das Dasein, es zu verlängern trachten, so gut es geht, aus ihm herauszupressen, so viel an äußerem Glück gewinnbar ist. Die Griechen meinten davon, es ist am Ende so, wie bei einem derer, die sie im Tartaros bestraft haben, dem Tantalos. Er griff ständig, um etwas zu essen, aber es entzog sich seinen Händen. Er wollte trinken, aber das Wasser wich von seinem Munde. Wir werden aus lauter Gier, aus lauter Angst nie wirklich glücklich. Oder es geht uns wie König Midas, der die Gottheit Dionysos bat, das Schönste, was er sich vorstellen könnte, alles, was er berührt, würde sich in Gold verwandeln. Und wirklich, er berührte ein Blatt, es war aus Gold. Und Midas war so glücklich, der König in Phrygien. Er setzte sich in seine Tafel, herrliche Speisen wurden aufgetragen, er berührte die erste Orange und sie war Gold. Und ein Stück Fleisch und es war Gold. Und Midas wusste nicht anders, als dass er die Gottheit bat, schnell die Erfüllung ihres ersten Wunsches wieder einzukassieren und ihn davon zu erlösen. Fragen wir, was unser geheimer Wunsch ist, das Bedürfnis unserer Gesellschaft ist es, die Verwandlung alles Berührbaren in Gold. Und der Preis ist, wir werden unersättlich hungrig und wir können eigentlich gar nicht mehr leben. Wie aber wir bekämen den Atemwind der Unendlichkeit unter die Flügel. Wir wüssten, dass dieses Leben am besten mit der Perspektive der Unendlichkeit begabt sich vollzieht. Nichts ist abzuschließen. Wir werden die Gerechtigkeit, die wir suchen, wahrscheinlich nicht finden, nicht einmal den Frieden, nach dem wir verlangen. Aber wir werden nicht aufhören zu hoffen. Und Immanuel Kant hatte ganz recht, wir werden selbst die Fähigkeit, uns zu richten nach dem Begriff des Guten, verlieren, wenn wir nicht glauben, dass jenseits der Todesschranke ein unendlicher Weg wäre, selber zu reifen zur Vollkommenheit. Denn hier auf Erden werden wir es nie. Noch anders gesagt, als Jesus starb auf Golgatha, war sein Tod begleitet von dem Kommentar aller, die meinten, im staatsrechtlichen und religiösen Sinn sich auszukennen. Pilatus hatte den Todesspruch ans Kreuz geheftet, gefährlicher Aufruhr, Königsallüren und Attitüden, und darunter die Schriftgelehrten und die Pharisäer, die hohen Priester. Und sie alle wussten, dass die Art, das mosaische Gesetz so gütig auszulegen, Gott verrät im Sinn der strengen Gerechtigkeit, er muss sterben. Und wenn er erst einmal erledigt ist, hat man wieder seine Ruhe und die Geschichte geht in Ordnung weiter. Begreifen Sie, dass Sie an der Seite Jesu nur durchhalten werden, wenn Sie daran glauben, dass das Urteil über das, was wir sind, einzig bei Gott steht. Nicht bei der Mitwelt, nicht bei der Nachwelt, nicht bei all denen, die Bescheid zu wissen glauben über uns. Einzig bei Gott, in dessen Hände wir geben uns ganz, wenn wir sterben. Das sind die Elemente, an denen sich ändern müsste, was wir als Menschen sind und wie wir von Gott reden. Wendepunkte, vom scheinbar Objektiven hinüber in den Innenraum dessen, was wir als Personen versuchen zu sein. Im Dialogaustausch mit anderen Personen. Da ließe an der Seite Jesu sich glauben, nicht an den dreifaltigen Gott, aber an die drei Perspektiven Gott zu sehen. Wir lernten eine mütterliche oder väterliche Macht absoluter Güte im Hintergrund unseres Lebens und würden damit versöhnt, wie Jesus es war, und den Nichtgewinn zu einer Vergebung, die alle umgreift und niemanden ausschließt. Dann würden wir an der Seite Jesu selber eine Daseinsform gewinnen, die die Versöhntheit etwas Selbstverständliches mitteilt und weiterträgt. Und nicht zuletzt, wir würden im Sinne Jesu, in seinem Geiste, zu denken und zu fühlen beginnen. Und so wären wir Christen. Wir sehen Gott in diesen drei Formen, wie er so ist, dass er Jesus ermöglicht hat, wie Jesus uns lehrte, so zu sein, dass wir Gott als väterlich erkennen und wie wir lernen, innerlich ihn so in uns auszulegen, dass wir von ihm unser Leben ganz bestimmen lassen. Das Bild der Taufe stünde dafür. Wenn Sie dann aber suchen, wie man denn christlich Gott bekennen könnte, in welchen Formen denn es nun ginge, so dass wir eine gemeinsame Form auch des Sagens und Sprechens erstellen könnten, ist dies nicht besser zu endigen als in einem Credo, das auf der Weltversammlung der Christen im Jahre 1990 in Seoul formuliert wurde. Es ist so, dass ich glaube, dass es jeder mitsprechen könnte, genau so. Und dass es die einzige Art ist, richtig die Sache Jesu, des Menschensohns, wie man ihn auch nennt, vorzutragen. Da heißt es, ich glaube an Gott, der die Liebe ist. Wenn Sie noch Schwierigkeiten haben mit dem Wort Gott, könnten Sie es auch umgekehrt formulieren. Ich glaube, dass die Liebe das Einzige ist, wovon Menschen wirklich leben. Das umschreibt, was sich Gott nennt und was mit Gott gemeint ist. Und beide Formulierungen sind sachidentisch. Das eine stammt aus dem ersten Johannesbrief, Kapitel 4, das andere ist tradierte Kirchensprache. Also nochmal. Ich glaube an Gott, der die Liebe ist und der die Erde allen Menschen geschenkt hat. Ich glaube nicht an das Recht der Stärkeren, an die Stärke der Waffen, an die Macht der Unterdrückung. Ich glaube an Jesus Christus, der gekommen ist, uns zu heilen und der uns aus allen tödlichen Abhängigkeiten befreit. Ich glaube nicht, dass Kriege unvermeidlich sind, dass Friede unerreichbar ist. Ich glaube an die Gemeinschaft der Heiligen, die Kirche, die berufen ist, im Dienst aller Menschen zu stehen. Ich glaube nicht, dass Leiden umsonst sein muss, dass Gott die Zerstörung der Erde gewollt hat. Ich glaube, dass Gott für die Welt eine Ordnung will, die auf Gerechtigkeit und Liebe gründet und dass alle, Männer und Frauen, gleichberechtigte Menschen sind. Ich glaube an Gottes Verheißung eines neuen Himmels und einer neuen Erde, wo Gerechtigkeit und Frieden sich küssen. An die Liebe mit offenen Händen, an den Frieden auf Erden. In diesem Sinne möchte ich Ihnen allen wünschen eine gute Vorbereitung auf das Fest des Friedens, das wir Weihnachten nennen, und auch schon auf ein neues Jahr, in dem vieles, was das Alte qualvoll hat erscheinen lassen, sich ausläutert zu wirklich Neuem. Danken müsste ich nicht nur Ihnen, dass Sie heute hier waren, sondern ausgreifend dafür all denjenigen, die zugehörig waren und sind, nicht der sichtbar verfassten Kirche, sondern der unsichtbaren Kirche. Mahatma Gandhi zum Beispiel, einer der wenigen, der Christentum in die Politik hineingelebt hat, im 20. Jahrhundert wie kaum ein anderer. Viele Unbekannte, außerhalb des Christentums, die im Widerstand waren im Dritten Reich und nur weil sie Kommunisten waren, nie gewürdigt wurden. 1933, Erich Mühsam. Schon findet Goebbels, dass die rote Judensau ins Konzentrationslager gehört und dort nimmt man sie dazwischen. Er wird da sterben. Und für was? Weil er glaubt an Gerechtigkeit und Frieden. Und letztlich daran, dass man die Persönlichkeit eines Menschen nicht mit Angst zerstören kann. Er soll singen vor ausgestreckten Gewehrläufen, das Hortwessellied. Die Reihen fest geschlossen, SA marschiert in gleichem Schritt und Tritt. Kameraden von Rotbomb erschossen, marschieren im Geist in unserer Reihe mit. Erich Mühsam öffnet den Mund und beginnt zu singen. Völker, höret die Signale, auf zum letzten Gefecht, die Internationale erkämpft das Menschenrecht. Sie lassen schießen, für sie ein Spiel, für Erich Mühsam alles oder nichts. Wird man ihn zerbrechen als Person oder nicht? Widerstand gegen die Faschisten. Oder Sie lesen an Salada, keiner stirbt für sich allein, eine einfache Arbeiterfamilie, die die Endsiegredner nicht länger erträgt, ihr Sohn ist in Frankreich gefallen. Das genügt. Man wird ihn inhaftieren, nur weil er ein paar Zettel in seiner Fabrik verteilt, die den Krieg bezweifeln. Und die Frau wird man unter Folter aussagen lassen. Und getrennt voneinander beide hinrichten. Die Geschichte ist wahr, die Faller da geschrieben hat. Er sagt in der Einleitung, ich hätte mir gerne eine bessere gewünscht, aber so war es. Lauter kleine Leute, an die niemand sich erinnert. Außer vielleicht in Romanform, ein Dichter. All die sind die unsichtbare Kirche Christi. Und jeder, wenn er ein Mensch ist, so viel Menschlichkeit erlebt, ist unterwegs zu dieser Kirche. Ich wünsche es Ihnen und ich danke Ihnen.